Ja, moin, herzlich willkommen zur nächsten Folge von der zweiteiligen Serie, warum Unternehmertum unsexy ist. Und ja, eigentlich ist das auch schon ein unsexy Titel. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Folge oder die Teil 1 nicht so häufig geklickt wurde, wie manch andere Folgen, in denen ich irgendwie sage, keine Ahnung, in 3 Schritten zur Million oder so schaffst du es, keine Ahnung, all deine Lebensziele sofort zu erreichen. Ja, bei mir geht's ja selber auch so, ne? Am Ende wissen wir nicht, was drin ist. Wir kaufen erstmal die Verpackung, bevor wir den Inhalt sehen. So ist das. Aber trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, diese Folge hier zu hören, weil, wenn du Folge 1 gehört hast, sowieso, also den ersten Teil, falls nicht, mach das mal. Denn da geht's nicht darum, dass ich jetzt hier die ganze Zeit stehe und dir sage, Unternehmertum ist total unsexy, obwohl ich selber Unternehmer bin. So wie Menschen, die viel Geld haben, auch sagen, Geld ist nicht wichtig. Aber vorher muss man halt mal Geld gehabt haben. Also gehabt zu haben, befreit von haben müssen, gilt vielleicht auch hier, aber eigentlich auch nicht. Mir geht es nämlich nicht darum, jetzt zu sagen, werd kein Unternehmer oder keine Unternehmerin, sondern ich würde die Schattenseiten gerne aufzeigen. Aber um nicht in dieser negativen Energie zu bleiben und zu sagen, alles ist doof, habe ich natürlich auch meine ganz persönlichen Ratschläge mitgebracht, wie ich das überwinde bzw. überwunden habe. Denn ich wollte ja Unternehmer werden. Also guck mal, vor 7, 8 Jahren, vor 8, 9 Jahren, habe ich das erste Mal überhaupt von dem Konzept gehört, dass es einen Unterschied gibt zwischen Angestellt, Selbstständig, Unternehmer und Investor. Und dass Unternehmer diejenigen sind, die nachher ein System haben, was für sie Geld verdient. Durch Mitarbeiter, durch Maschinen, durch Software, durch was auch immer. Und das war der Moment, wo ich dachte, cool, das will ich auf jeden Fall irgendwann werden. Und wie das dann so ist, erstmal als Selbstständiger gestartet, dann Selbstständiger mit Team, dann gemerkt, Mensch, wenn du ein Team hast, die nehmen dir auch nicht alle Sorgen ab, sondern die können auch noch mehr Sorgen bereiten, weil die haben dann Rückfragen, weil ich nicht richtig delegieren konnte, haben die dann noch mehr Arbeit produziert, als sie mir abgenommen haben. Das liegt dann aber nicht am Team, sondern an mir selber. Oh, und naja, auf dieser wilden Reise, auf der ich mich wahrscheinlich auch immer noch befinde, auch als Unternehmer und Investor, habe ich halt so ein paar Learnings gemacht und auch einfach festgestellt, dass es auch einfach Schattenseiten gibt des Unternehmertums, auch wenn das das ultimative Endziel war und ich heute sagen kann, ja, ich lebe als Unternehmer und Investor fast das Leben, das ich mir damals erträumt habe, mit, in Anführungszeichen, passiven Einnahmen, absoluter Freiheit, wirklich absoluter Freiheit und vor allem, ja, wie gesagt, der Unabhängigkeit von meinem eigenen Arbeitseinsatz. Das ist natürlich sehr nice, birgt aber auch einige Gefahren und Schattenseiten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie gesagt, die ersten 5 Punkte, die gab es in der Folge davor. Das heißt, einfach die letzte Folge hören. Jetzt gibt's Punkt 6 bis 10. Warum Unternehmertum sexytum, habe ich das wirklich gesagt? Naja, warum Unternehmertum unsexy ist, das wollte ich eigentlich sagen. Und da starten wir gleich rein. Ich bin hier in meinem Office an der Hauptstraße. Hab mir hier mal wieder meinen schönen koffeinfreien Instant-Kaffee gebraut. Also hier trinke ich mal Instant-Kaffee im Büro zu Hause. Haben wir ja eine neue Maschine, habe ich schon in der letzten Folge erzählt. Ich wollte eigentlich auch in dieser Folge jetzt nicht groß ausbreiten, was für eine Kaffeemaschine ich gekauft habe. Aber ich kann euch sagen, es ist eine Mischung aus Kaffeevollautomat und Siebträger. Und für die Kaffeeträger unter euch, ich mache da nochmal eine extra Folge dazu. Vielleicht werde ich tatsächlich nochmal Vertriebler für diese Kaffeemaschine und verkaufe die. Es war eine grandiose Anschaffung. Und warum ich die alte nicht mehr habe, wurde ich auch schon gefragt tatsächlich. Die konnte sich irgendwann nicht mehr vernünftig reinigen lassen. Und wer möchte schon Kaffee aus einer Maschine trinken, wo es innen drin irgendwann anfängt zu schimmeln? Ich auf jeden Fall nicht. So, Schluck Nummer 1. Kaffee schon ein bisschen kalt. Ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen, zwischendurch auch mal zu trinken. Ansonsten wird er einfach zu kalt. Okay, Punkt Nummer 6, warum Unternehmertum unsexy ist. Ich habe geschrieben, du musst Opfer bringen in anderen Lebensbereichen. Also auf der Reise von Angestellt zu selbstständig mit Team, zu Unternehmer, zu Investor, ist natürlich so, dass du diesen Bereich Business sehr stark fokussieren musst. Musst, meiner Meinung nach. Wenn du also extraordinäre Ergebnisse erreichen möchtest, musst du auch Extraordinäres leisten. Zumindest am Anfang. Das bedeutet Feiern, Urlaub, Freunde, Wochenende, Feiertage, Abende. All diese Dinge, die habe ich persönlich beiseite geschoben. Und ja, habe dann natürlich dadurch auch einfach viele Menschen verloren in meinem Leben, viele Kontakte. War auch nicht immer der beliebteste vielleicht im Familienfreundeskreis, weil ich mich immer für das Business entschieden habe. Ich bin morgens aufgestanden, das Erste, woran ich gedacht habe, war Business. Ich bin abends ins Bett gegangen, woran ich gedacht habe, ist Business. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe am Business gedacht. Ich habe wirklich nichts anderes mehr gehabt. Und das ist einerseits natürlich total positiv gewesen, weil das hat so einen Hyperfokus kreiert, der dazu geführt hat, dass ich heute da bin, wo ich bin. Downsides habe ich gerade genannt. Es ist natürlich nicht gesund, die anderen Lebensbereiche zu vernachlässigen. Das heißt, wenn man merkt, man wird dadurch nicht mehr gesund oder achtet nicht mehr auf seine Gesundheit, ist nicht sportlich, ist nicht bei seiner Familie, bei seinen Partnern, Freunden, dann ist das natürlich nicht gut. Was ist die Lösung? Ja, ich habe jetzt als erstes geschrieben, Unternehmer sein. Tatsächlich, klar, jetzt kann ich aus heutiger Perspektive sagen, heute ist nicht mehr so. Heute bin ich maximal flexibel. Ich arbeite ja trotzdem noch und auch wirklich fast wie ein Angestellter zwinge ich mich in Anführungszeichen in ein normales Korsett von Arbeitszeiten ins Office gehen und so weiter. Aber per se müsste ich das ja nicht tun. Ich könnte, wie gesagt, relativ wenig arbeiten und dann wäre das auch okay. Keiner sagt mir mehr, was ich wann wo zu tun habe. Es gibt immer mal Meetings und wie gesagt, Dienstag ist ja unser Dienstag. Da arbeiten wir ja, weil wir mit unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern dann die Beratung haben. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ansonsten könnte ich alle anderen Tage wahrscheinlich auch frei machen und die Welt wäre auch in Ordnung. Aber so ist es eben nicht. Und Lösung ist natürlich, wenn du dann unternehmerisch tätig bist, priorisiere die anderen Lebensbereiche wieder. Also definiere dich nicht nur über dein Business, sondern sorg auch dafür, dass du die anderen wieder gesund implementierst. Und die Frage ist, muss man das so extrem machen, wie ich es getan habe? Nein, das würde ich auch nicht empfehlen. Ich denke, es ist möglich, ohne die anderen Lebensbereiche zu vernachlässigen, aber man hat ja nur ein gewisses Kontingent an mentaler, kognitiver, energetischer Kapazität. Und wenn man das so nach dem Gießkannenprinzip auf alle Lebensbereiche verteilt, dann kriegt jeder ein bisschen was ab. Ich habe es aber geliebt, die Lebensbereiche, die anderen eher abzuschalten und so ein 2000, 3000 Bar, glaube ich, braucht Wasser, bis es Stahl schneiden kann, also so ein 3000 Bar starken Wasserstrahl zu erzeugen, mit dem ich Stahl schneiden kann. Und das war halt Business. Deswegen wurde ich im Business schnell viel, viel besser als die meisten meiner MitbewerberInnen. Das liegt aber primär einfach daran, dass Timo Eckert und ich einfach auch Vollgas gegeben haben. Aber gar nicht so in dieser Hustler-Mentalität, sondern mehr in Bezug auf Fokus. Und den habe ich als sehr, sehr laserfokussiert wahrgenommen. Natürlich immer mal wieder mit ein paar Abbiegungen nach links und rechts. Dann, warum Unternehmertum unsexy ist. Ich habe es nicht so mit dem Titel. Warum Unternehmertum unsexy ist. Nächster Punkt, die sogenannte hedonistische Tretmühle. Also da geht es ja darum, wenn man immer nach Vergnügen strebt, ja, zum Beispiel, ich will unbedingt Unternehmer werden und möchte mehr Geld verdienen, damit ich mir noch mehr Sachen leisten kann, damit ich noch mehr Zeit habe und so weiter. Dann ist man in der nächsten Tretmühle, weil man denkt, mehr wäre besser. Ja, dann bist du eigentlich in so einer kapitalistisch-hedonistischen Tretmühle. Und ja, du kennst vielleicht diese Studie, die immer wieder zitiert wird, oder eine Studie, die besagt, dass man ab oder bis 5.000 Euro netto steigt tatsächlich das wahrgenommene Glückslevel monatlich, ne, wir reden von 5.000 Euro netto monatlich, alles was drüber ist, da passiert nicht mehr viel. Ob es wirklich die 5.000 Euro sind, ist ja total subjektiv, aber das ist natürlich so der Durchschnitt bei den Befragten. Und genau, das Problem ist natürlich, mehr ist nicht besser irgendwann. Es ist fast so, dass ich Menschen, die unternehmerisch noch nicht so erfolgreich sind, beneide um diese Lernkurve, die sie noch haben und auch ein wenig um diese emotionale Achterbahnfahrt. Diese absoluten Hochs, aber auch die Tiefs, die machen ja auch so ein bisschen lebendig. Das Problem, in Anführungszeichen, das Luxusproblem, ist, wenn man erstmal an einem Punkt angekommen ist, wo man zum Beispiel diese 5.000 Euro netto hat, dann fragst du dich ja, wozu mache ich das? Also mal angenommen, du wärst jetzt Unternehmerin, Unternehmer, du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst, woran du willst und du wirst im Tagesgeschäft auch nicht mehr gebraucht. Mitarbeiter fragen dich nicht, Kunden fragen dich nicht, kennen dich vielleicht sogar nicht mal. Also du hast etwas gebaut, was ohne dich funktioniert. Ein Schweizer Uhrwerk. Grüße an die Schweizer, ich liebe euch sehr, ihr wisst das. Und stell dir also vor, du hast all das. Ja, was machst du jetzt? Naja, und dann wirst du Nebenschauplätze eröffnen. Das heißt, du wirst vielleicht merkwürdige Hobbys haben, Dinge sammeln, irgendwas machen oder vielleicht dein Business so sabotieren, dass du wieder runterkommst, damit du was hast, also runterkommst im Sinne von zurückfällst, damit du wieder was hast, nach dem du streben kannst. Und das erkenne ich eigentlich immer wieder. Also bei fast allen Menschen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, und es waren ja wirklich hunderte Selbstständige in den letzten Jahren, wenn sie an einem gewissen Punkt angekommen sind, dann haben sie sich in 9 von 10 Fällen so weit sabotiert, dass sie wieder zurückfallen auf ein Level, was entweder ist wie vor dem Erfolg oder sogar noch schlechter. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder sie haben einen sekundären Gewinn. Das heißt, es gibt einen Vorteil davon, dass sie erfolglos sind, weil sie aufgrund zum Beispiel ihrer Familiengeschichte, bestimmter Glaubenssätze meinen, Erfolglosigkeit wäre die bessere Wahl. Das ist ein sehr spannendes Thema, will ich aber jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Oder allein aufgrund dessen, dass man irgendwann bequem faul wird und sich fragt, ja gut, jetzt habe ich alles, ob ich nun 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 verdiene, es macht irgendwann keinen Unterschied mehr. Es sei denn, ich habe, und da kommen wir jetzt schon zu den Lösungen, ich habe ein großes Warum. Also ein größeres Warum, als einfach nur Geld zu verdienen oder einfach nur das nächste Leasingfahrzeug zu kaufen und noch mehr MacBooks und was man nicht alles Tolles kaufen kann. Das heißt, die Frage, wozu mache ich das noch? Warum will ich noch mehr verdienen? Muss größer sein, die Antwort darauf muss größer sein als, ja, um einfach noch mehr Geld zu haben. Das heißt, was fehlt denn noch? In anderen Bereichen möchtest du der Menschheit was zurückgeben? Deiner Familie, deinen Freunden, Gesellschaft? Das heißt, hin von Growth oder weg von Growth, ja, Wachstum hin zu Contribution, Beitrag leisten. Das ist dieser Switch. Ich wachse und wachse und wachse, aber irgendwann merke ich, okay, ich bin so weit gewachsen, dass ich, also ich sag mal, nehmen wir jetzt mal so diesen Unternehmer-Lifestyle. Die meisten Leute, die ich kennenlerne, haben meinen Lifestyle einfach nicht. Es gibt welche, die haben definitiv mehr Geld als ich, aber die arbeiten alle, wirklich fast alle, viel, viel mehr als ich. Ich kenne aber wenig, die so viel Zeit haben wie ich und gleichzeitig so viel Freiheit, aber auch finanziell so abgesichert sind. Und das macht es nicht leichter, weil dann bist du immer so ein Unicorn und überfragst dich, wo sind denn die anderen? Und dann denkst du, ja gut, jetzt bin ich ja schon irgendwie besser, hab mehr Freiheit, also besser in Anführungszeichen, jetzt habe ich schon mehr Freiheiten als mein Freundeskreis und auch als meine Familie. Ja, warum soll ich denn jetzt noch mehr? Also ne, was macht das noch für einen Sinn? Und da einen höheren Sinn zu finden, das ist dann etwas, was sehr, sehr vielen erst einmal schwerfällt. Weil das bedeutet, jetzt müssen wir uns viel, viel mehr auch nochmal mit unserer inneren Motivation, mit unserem Innenleben beschäftigen, weil wir jetzt nicht mehr nur im Außen den Sinn suchen können, in dem monetären oder in den Erfolgen, sondern schauen, okay, was ist es denn jetzt, was ich tun kann, wenn ich keine Ausrede mehr habe, ich bin zu arm, ich habe zu wenig Zeit, ich bin so gestresst. Das ist nicht leicht, weil darauf bereitet einen ja kaum jemand vor. Wer soll dich auch darauf vorbereiten? Also mich konnte darauf kaum jemand vorbereiten, weil ich ja so gut wie niemanden kenne. Gerade aus meinem engeren Umfeld, aus der Familie nicht. Ja, ich komme aus der normalen Arbeiterfamilie und das ist ja auch alles gut. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber da fehlt es natürlich dann auch an Mentoren. Genau, und diese Sinnfrage wird oft mit Hustle beantwortet. Ja, das heißt, was ich sehe, ist, dass Selbstständige mit Team zum Beispiel auch einfach immer noch mehr hustlen und glauben, okay, ich muss noch mehr machen. Aber die Antwort ist nicht mehr hustlen, sondern im Grunde genommen weniger zu tun und weniger von den richtigen Dingen zu tun, vor allem für andere statt für sich selbst. Zeit zu priorisieren statt das Materielle. Die Familie, das Umfeld zu belohnen, mal zu schauen, was haben die anderen davon, dass ich hier so einen Lifestyle habe. Kann ich meinen Liebsten Urlaube schenken, sie mit in den Urlaub nehmen, einladen, ihnen etwas ermöglichen? Ist es sowas wie ein Belohnungskonto? Das habe ich zum Beispiel. Weil klar, ich kann nach Hause gehen und sagen, ich mache das für uns. Und dann wird man mir sagen, ja, Sascha, schön, dass du es für uns machst, aber inwiefern kommt das denn auch wirklich reell bei uns an? Und deswegen gibt es ein Belohnungskonto, da packe ich, ich sag mal, hohe Beträge rauf, damit wir uns bestimmte Dinge leisten können. A, damit uns bestimmte Dinge gar keine Sorgen machen. Also wann immer wir Sorgen haben, finanzieller Natur, könnten wir auf das Konto gucken und sagen, hey, für die nächsten Jahre ist gesorgt. Aber auch wenn wir sagen, wir würden jetzt, keine Ahnung, wir würden jetzt spontan entscheiden, wir wollen morgen nach Hawaii fliegen, dann wäre das möglich. Und das ist dann etwas, damit spürt natürlich auch mein Umfeld, in dem Fall jetzt meine Familie, ah, wow, okay, es gibt also einen Benefit von dem, was der da macht. Weil es ist, auch wenn ich unternehmerisch tätig bin oder als Investor, dann ja, ist es so, dass ich natürlich noch Opfer bringen muss und auch die Familie manchmal noch leidet, weil ich einfach mental, vielleicht gedanklich nicht verfügbar bin. Weil ich oft einfach in solchen Loops hänge von, wie könnte man das Unternehmen vorantreiben und so weiter. Und dann sage ich wieder, ja gut, ich mache das ja nur für uns. Und dann ist aber auch irgendwann die Frage, ja gut, und woran merken wir das? Unter anderem hier am Geld. Klar, jetzt geht es hier nicht nur ums Geld, sondern es geht natürlich auch darum, dass ich sagen kann, ich habe die Zeit. Wir werden zum Beispiel bald 5 Wochen mit dem Campervan durch Skandinavien fahren. Ja, wer kann denn einfach mal 5 Wochen sich einen Campervan nehmen und durch Skandinavien fahren mit der Familie? Das ist in einem normalen Angestelltenverhältnis fast nicht möglich, weil die meisten haben nicht mal 5 Wochen Urlaub und wenn, dann kriegen sie nicht am Stück. Und wenn, dann ist es auch noch eine finanzielle Frage. Das heißt, auch da, mein Umfeld soll davon profitieren. Die sollen merken, dass sie einen außergewöhnlichen Lifestyle haben, weil ich Außergewöhnliches leiste als Unternehmer. Ich habe außergewöhnliche Dinge kreiert, sie außergewöhnlich groß gemacht und deshalb ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass auch das A, ich selber natürlich spüre, ich bin Unternehmer und ich bin Unternehmer geworden, um kein gewöhnliches Leben zu haben. Deswegen sorge ich auch dafür, dass es nicht gewöhnlich ist, aber nicht im Sinne von, ich bin verschwenderisch und als Prolet unterwegs und kaufe mir 7 Sportwagen, damit alle sehen, was für ein reicher, geiler Typ ich bin, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte einfach, dass wir spüren, dass es bei uns keinen Mangel gibt. Keinen Mangel an Zeit, keinen Mangel an Geld, auch keinen Mangel an Liebe, keinen Mangel an Freiheit. Meine Aufgabe als Unternehmer in meinem näheren Umfeld, in meiner Familie ist es quasi zu zeigen, die Fülle ist da und ich kann sie kreieren für uns und wir können sie selbst kreieren. Weitere Lösungen waren, nach innen zu gehen, also das habe ich ja schon gesagt, nicht im Außen weiter nach der Motivation zu suchen, sondern in sich hineinzuschauen, emotionale Arbeit zu machen, mit dem Körper zu arbeiten. Auch darüber möchte ich in den nächsten Folgen mehr sprechen. Das heißt, was können wir machen, was für Methoden gibt es da, um mehr zu sich zu finden? An der Stelle frecher Hinweis, kannst du auch gerne mal in unseren Podcast hören, Zufrieden im Business. Den haben Lenny Schönbach und ich gemeinsam gestartet. Und ja, da geht es tatsächlich auch um solche Themen. Also Zufrieden im Business einfach mal bei Spotify eingeben. Ja, da sprechen wir über diese innere Arbeit auch ganz viel. Genau, also das heißt nach innen gehen statt nach außen. Und jetzt kommt noch eine paradoxe Lösung und die ist mehr auszahlen. Ich kenne ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch Selbstständige, die sich nicht genug auszahlen, die immer zuerst, die generieren Umsatz, ziehen davon die Kosten ab, das, was übrig bleibt, nennen wir Gewinn und den reinvestieren sie dann in ihr Unternehmen, aber dann ist es kein Gewinn, wenn ich ihn wieder in mein Unternehmen reinvestiere. Der Gewinn ist ja schließlich für die In- oder Teilhaber und sollte an dieser ausgezahlt werden. Das heißt, irgendwann haben wir das System Profit First eingeführt. Da werde ich auch bald eine Folge zu aufnehmen mit meinem wunderbaren Steuerberater Andreas Lier. Grüße an der Stelle, ja, der da Experte ist. Und da sprechen wir dann auch darüber, warum es wichtig ist, dich selbst zuerst zu bezahlen. Weil du musst ja auch spüren, du selber musst auch spüren, dass es sich lohnt, unternehmerisch tätig zu sein. Dass es sich lohnt, all diese Risiken auf sich zu nehmen, nachts nicht schlafen zu können, weil man eine Verantwortung trägt für Mitarbeiter, für eine Firma, für Kunden, für sich selbst, für alles. Den ganzen Tag, dieser Mental Load, 24-7, da nicht rauszukommen, das muss vergütet werden. Nicht Politiker verändern die Welt, Unternehmerinnen und Unternehmer verändern die Welt, Selbstständige verändern die Welt. Und deswegen muss es denen auch gut gehen. Wir reden alle von Arbeitsplätzen und so weiter. Wer schafft denn die Arbeitsplätze? Wer schafft die Arbeitsplätze? Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wenn man eine Verantwortung hat für x Familien, dass diese Menschen da oben, die da oben, die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass es denen auch gut geht. Genauso wie es den Mitarbeitern natürlich auch gut gehen soll. Es soll allen gut gehen. Aber wenn ich mehr Verantwortung übernehme, muss ich auch besser bezahlt werden. Punkt. Und das kann ich in meinem Unternehmen steuern. Und deswegen zahl dir mehr aus, bau dir eine finanzielle Reichweite auf. Das heißt, mein Ziel ist es immer, mindestens 6, eher 12 Monate und mehr auf meinem Konto, auf meinem privaten Girokonto, nicht auf meinem Firmenkonto, privaten Girokonto so liegen zu haben, dass ich weiß, selbst wenn ich keine Kohle mehr haben sollte oder verdienen sollte, in den nächsten 1 bis 2 Jahren, ich kann normal weiterleben. Und das beruhigt, weil dann agiere ich nicht mehr aus dem Mangel heraus, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Oh mein Gott, was ist, wenn nächsten Monat nicht genug reinkommt? All diese ganzen Ängste, diese Sorgen, die man als Selbstständiger auch oft hat, die sind dann eben weg. Wenn ich mich zuerst bezahle, wenn ich erst sage, okay, zuerst landet bei mir ein gewisser Teil auf meinem Teller und erst dann arbeite ich mit diesem Geld weiter für die Firma und so weiter. Und das ist so ein krasser Mindset-Shift, das klingt so easy, aber es ist, wenn du das umgesetzt hast, es wird alles verändern. Es wird alles verändern in Bezug auf Business, wenn du dich selbst zuerst bezahlst. So, ich habe viel zu wenig Kaffee getrunken in der Zeit hier. Furchtbar. Jetzt ist er wirklich lauwarm schon. Nächster Punkt, warum ich Unternehmertum unsexy finde, ist, der Status ist nicht vorhanden. Ja? Polizisten, Ärzte, Piloten, also auch die weibliche und neutrale und zwischengeschlechtliche Pendant, sei gemeint, ich habe es jetzt nicht gegendert, aber ihr wisst, was ich meine. Also all diese Berufe mit Status, die werden gesellschaftlich anerkannt. Als ich, guck mal, also ich habe ja vorher auch als Angestellter gearbeitet. Ich war einmal Informatiker. Das war so, oh ja, okay. Aber da, als ich dann gesagt habe, in meiner nächsten Karriere, ich bin im Rettungsdienst oder ich arbeite im Bereich Feuerwehrrettungsdienst, meine Güte, was hatte ich für einen Status? Alle Leute haben 1000 Fragen gestellt. Wow, das ist ja toll, wichtiger Job, was hast du so erlebt? Oh, da fühle ich mich ja sicher. Also ich habe gemerkt, was es bedeutet, wenn man Status hat durch seinen Beruf. Ich habe meine Berufe damals sogar danach ausgewählt, dass ich gesagt habe, ich möchte Berufe haben, in denen man mich mit einer Fernseh-, also in der mich ein Reporter und mit einer Fernsehkamera begleiten kann und es so spannend wäre, mir zuzuschauen. Und klar, im Rettungsdienst, auch in der Rettungsleitstelle, das waren spannende Berufe. Und das macht natürlich was her. Wohingegen die Unternehmer ja auch medial, ich habe es ja schon gesagt, nicht unbedingt die angesehensten sind. Wenn ich sage, ich bin Unternehmer, dann ist es auch nochmal was anderes, als ich bin Selbstständiger. Weil wenn ich sage, ich bin Selbstständiger, ah cool, was machst du? Ja, ich verkaufe dies, ich produziere das, dann kann man was erzählen. Aber als Unternehmer, ja, was machst du? Dann sage ich, ja, ich gründe Firmen. Ja, okay, was sind das für Firmen? Die und die, die, die. Mhm, ja, aber die laufen ohne mich. Ja, und schon, was willst du da groß erzählen? Ich mache mir viele Gedanken. Ich designe Prozesse auf einer Metaebene. Ich designe Ergebnisse. Oh, jetzt habe ich einen Anruf. Jetzt muss ich kurz mal pausieren und dann geht's gleich weiter. Für dich ist es wahrscheinlich nur eine Millisekunde. Und das Tolle ist ja, diese Millisekunde, die ist wahrscheinlich wirklich nur eine Millisekunde gewesen. Weil ich habe jetzt in der Zeit telefoniert. Ich konnte jetzt nochmal einen ordentlichen Schluck von dem lauwarmen, koffeinfreien Instant-Kaffee trinken. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war ich denn eigentlich? Ich rede mich ja immer so in Rage, dass ich danach schon nicht mehr weiß, worüber ich geredet habe. Aber ich glaube, ich war dabei, genau, darüber zu reden, so dieses Status-Ding. Ne, wir viele viele definieren sich über ihren Job, macht ja auch total Sinn. Unser Job, wenn man fragt, was machst du so in Deutschland, dann antworten viele mit ihrem Beruf. Wir verbringen sehr viel Zeit dort. Ergo finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich bin Tischler, ich bin, was weiß ich was, Ärztin, ich bin Pilotin, ich bin was auch immer. Aber Unternehmer, Unternehmerin ist halt ja nicht mega sexy. Ich sage ja sogar, man sollte eigentlich sagen, ich bin Inhaber, weil das ist noch unsexier, aber das beschreibt mehr das unternehmerische Mindset noch. Das zeigt, ich habe mit dem Operativen eigentlich wirklich nicht viel am Hut. Ich bin Inhaber, ich bin Gesellschafter. Ja, aber da würden die meisten dann noch mehr Fragezeichen haben. Was ist jetzt die Lösung, wenn ich trotzdem mich gerne über meinen Job definieren möchte? Ich sage immer, ich definiere mich über den Halo-Effekt, den ich habe, weil ich bin entspannter Zeitgenosse. Ich habe meistens Zeit für irgendwas. Ich bin nicht gestresst, weil ich habe mein Leben darauf optimiert, wenig Stress zu haben, zumindest durch die Arbeit. Da habe ich kaum Stress, ehrlich gesagt, wie auch. Das ist ja alles sehr, sehr weit entfernt vom Operativen. Je mehr man ins operative Tagesgeschäft kommt, desto mehr Stress hat man logischerweise. Das weiß ich, das kenne ich. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie als Unternehmer auf die Welt gekommen wäre. Aber jetzt so auf dieser Vogel- oder aus dieser Vogelperspektive ist es so, dass ich mich recht sorgenfrei, zeitlich flexibel und entspannt fühle. Und ich glaube, das strahle ich auch aus. Und das ist dann letztendlich das, worüber ich mir wieder dieses Statusding hole, weil ich sage, naja, ich stehe jetzt nicht da und sage, ich bin Unternehmer mit so und so viel Unternehmen. Und klar, könnte ich auch machen, würde vielleicht sogar auch funktionieren. Ja, ich könnte es über Statussymbole machen, irgendwie Sportwagen fahren, Luxusmarken tragen, was auch immer, wenn mir das wichtig wäre. Aber mir ist es eigentlich wichtig, ein guter Mensch zu sein und als Vorbild voranzugehen und zu zeigen, dass man nicht gestresst sein muss. Weil mir gefällt diese Hustle-Mentalität überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich habe sogar relativ wenig Respekt vor Menschen, die sich darüber definieren, dass sie hart arbeiten. Also die stolz darauf sind, hart zu arbeiten, weil ich glaube, das ist per se jetzt erstmal nichts Gutes. Ja? Also ich bin, wie gesagt, gerne bereit, auch immer für Austausch. Aber ich rede jetzt vor allem von Selbstständigen. Und wenn ein Selbstständiger mir sagt, ja, ich arbeite so hart und das fast schon so klingt, als soll ich ihn jetzt dafür bewundern, dann ist es für mich immer merkwürdig, weil ich immer denke, es macht doch viel mehr Sinn, smart zu arbeiten. Habe ich auch schon hart gearbeitet und viel? Na klar. Aber trotzdem immer mit einer Leichtigkeit. Glücklicherweise habe ich mit Timo Eckert auch immer jemanden gehabt, der das auch sehr stark priorisiert hat. Das heißt, selbst wenn es arbeitsintensive Phasen gab, haben wir immer Leichtigkeit auf Platz 1 gesetzt, Stressfreiheit. Und trotzdem haben wir Gas gegeben. Aber wir haben uns auch immer schon Gedanken darüber gemacht, wie kann man das mit weniger Aufwand stemmen, beziehungsweise wie kann man mit weniger Aufwand sogar noch ein besseres Ergebnis bekommen. Dann nächster Punkt, warum ich Unternehmertum unsexy finde, ist, die Lernkurve flacht ab. Also das hatte ich ja eben gerade auch schon, gerade am Anfang, wenn du dich selbstständig machst, du musst so viel lernen. Oh, wie mache ich Marketing? Wie ziehe ich Interessenten an? Wie baue ich Funnels? Wie mache ich einen Sales-Prozess? Wie verkaufe ich überhaupt? Wie erbringe ich Leistung? Wie mache ich Kunden glücklich? Wie funktioniert dieser ganze Buchhaltungsprozess? Steuern, all das. Und das ist alles aufregend und toll. Und man merkt erstmal, wie inkompetent man ist und hat dann erstmal eine... Es fängt an mit der unbewussten Inkompetenz, weil man wusste gar nicht, dass man es nicht drauf hat, bis man dann merkt, oh shit, ich habe ja von all diesem gar keine Ahnung. Weil meistens haben wir in der Leistungserbringung die Ahnung, wenn wir uns also zumindest mit etwas selbstständig machen, wo wir denken, wir wären da schon Experten gewesen, zum Beispiel als Angestellte oder wir haben eine Ausbildung genossen irgendwo. Dann merken wir, das ist aber nur der kleinste Teil und eigentlich sind Unternehmerinnen und Unternehmer primär Marketer und Verkäufer, weil die Dienstleistung, die oder das Produkt wird ja erst dann verkauft, wenn es verkauft wird. Das heißt, ich muss es vorher schaffen, überhaupt Menschen zu finden, denen ich das schmackhaft mache und die ich davon überzeugen kann, bei mir zu bezahlen, zu kaufen. Und deswegen, meine These an dieser Stelle ist, wir sind keine Dienstleister, sondern wir sind in erster Linie Marketer und Verkäufer. Genau. Und all die, ich sag mal so, die ersten paar Jahre muss man wirklich viel lernen. Und dann lernt man alles so im Bereich, gerade wenn es nachher unternehmerisch wird, People, wie führe ich Teams, wie stelle ich Leute ein, wie funktioniert all das, Strategy, wie baue ich eine vernünftige Strategie auf für mein Unternehmen, Business Development, Execution, wie führe ich das aus, wie setze ich das Ganze um, Cash, wie gehe ich mit Geld um, wie mache ich Liquiditätsplanung, was sind die wichtigen Kennzahlen, Controlling. Aber irgendwann hast du die 20%, die 80% ausmachen, frei nach dem Pareto-Prinzip, gelernt. So, und dann wird's langweilig. Ich sage ja immer, Unternehmertum ist das Langweiligste, was es gibt. Also, einerseits ist es das krasseste Abenteuer ever, gerade am Anfang. Aber gleichzeitig, wenn man erstmal da angekommen ist, dass man wirklich unternehmerisch tätig ist, dann ist es langweilig, weil dann hat man irgendwann verstanden, okay, ich muss ein Produkt bauen oder eine Dienstleistung, die Menschen interessant finden. Vorher mache ich also Umfragen oder gehe in den Direktkontakt in Interviews und finde heraus, was die Menschen wirklich brauchen. Dann baue ich einen Prototypen, den stelle ich den Menschen vor, lasse sie den kaufen, bevor ich das Endprodukt überhaupt erstelle, sammle in der Zeit Feedback, so dass das Feedback das Produkt immer wieder verbessert. Und wenn ich das getan habe, dann ja, iteriere ich immer weiter und so weiter und so fort. Und dann baue ich dann irgendwann einen Prozess daraus, gebe das an Menschen ab und standardisiere das und bin dann irgendwann unternehmerisch tätig. So jetzt zumindest beim Schnelldurchlauf in der Theorie. In der Praxis sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, irgendwann hast du es verstanden und dann denkst du ja, und jetzt? Weil dann ist es langweilig. Also wie gesagt, wenn man bei mir jetzt ein Praktikum machen würde und sich jetzt hier in mein Büro setzen würde, dann würde man denken, das ist ja der langweiligste Job ever. In Projektmanagement-Tools gucken, Excel-Tabellen anschauen, Belege hochladen, das mache ich noch selber, das ist ja fast schon, ne? Das ist ja schon fast meine einzige Fachkraftaufgabe hier im Grunde genommen. Aber es ist halt sehr Meta. Gedanken machen, Mindmaps zeichnen, Mindmaps zeichnen, Mindmaps zeichnen, meditieren, meditieren, Mindmaps zeichnen, Brainstorming, ganz, ganz viel Gedankenarbeit. Und da kann man halt nicht viel von sehen. Das ist ganz, ganz spannend. Dass man dann irgendwann merkt, okay, Unternehmertum muss auch langweilig sein, weil wir müssen ja immer das Gleiche tun. Unternehmertum soll nicht spannend sein, es sei denn, wir haben irgendwie ein Abenteuerunternehmen oder so. Also, aber selbst das ist wahrscheinlich auf der Metaebene total langweilig, weil auch das Abenteuer verkauft. Und das heißt, man braucht auch da eine Zielgruppe, ein Produkt, man muss es vermarkten, verkaufen, Leistung erbringen. Und auch da muss Buchhaltung gemacht werden, Rechnungswesen, Controlling, weil auch ein Unternehmen am Ende natürlich immer ein System ist. Und wenn man das System verstanden hat, kann man es replizieren. Und das Replizieren von Systemen ist deutlich einfacher, weil wir vorhandene Systeme fast copy und pasten können. Und damit fehlt dieser initiale Anschiebaufwand, der es spannend macht. Der Moment, wo man das Flugzeug startet, wo ein Großteil des Kerosins verbraucht wird, weil wir ja gegen die Schwerkraft ankämpfen müssen, um nach oben zu kommen, nach oben zu kommen, nach oben zu kommen. Und dann, wenn wir die Reiseflughöhe erreicht haben, dann brauchen wir zwar immer noch Kerosin, aber nicht mehr so viel, weil wir Reiseflughöhe erreicht haben und jetzt entspannen können, in Anführungszeichen. Und das ist ja auch der Moment, wo dann Unternehmer wieder ihr Business sabotieren oder auch Selbstständige, damit es wieder spannend wird. Und das kenne ich nur zu gut. Und da ist die Frage, was ist die Lösung? Meine Lösung war, ich werde Seriengründer. Ich werde Seriengründer, das bedeutet, ich gründe einfach mehr Unternehmen. Ich gründe noch mehr Unternehmen. Ich gründe noch mehr Unternehmen. Aber auch das kann ja nicht die Endlösung sein, weil ich kann jetzt nicht bis an mein Lebensende nur Unternehmen gründen. Also kann ich, aber die Frage ist, erfüllt mich das? Aber das war eine Sache, weil es macht dann immer wieder ein bisschen Spaß, weil man so etwas aus dem Nichts erschafft. So, ich nehme jetzt mal als Beispiel wieder die Online Sales Academy, die ist ja noch nicht mega alt. Wir haben da etwas erschaffen, was es vorher nicht gab. Klar, es gab Closer-Verkaufsausbildung, aber allein den Begriff zu schaffen, eine Ausbildung zu schaffen, die jetzt auch so zu bauen, dass sie wirklich ein seriöses Ausbildungsinstitut ist, das ist mega spannend und macht natürlich Spaß. Aber trotzdem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass am Ende das Unternehmen selbst, ja auch geleitet von der Geschäftsführung, natürlich ein Unternehmen ist wie das andere auch mit Sorgen, Nöten, Prozessen und es auch super, super anstrengend ist. Aber aus der unternehmerischen Sicht ist der Großteil ja getan, wenn es gelauncht ist und es erstmal läuft. Klar gibt es immer wieder zwischendurch Krisen und da muss dann so ein bisschen der Vorstand, wollte ich schon sagen, müssen die Gesellschafter natürlich immer überlegen, wie wollen sie damit umgehen, aber per se ist das dann nicht mehr allzu spannend. Noch eine Lösung bei mir war Schüler woanders werden, das heißt andere Dinge lernen, andere Lebensbereiche, neue Sprache lernen, neue Sportarten lernen, Hobbys. Also, woanders wieder Schüler werden, wo man merkt, man hat es nicht drauf. Wo man nicht, wenn man in den Raum geht, meistens der erfolgreichste, cleverste ist, also zumindest beschränkt auf das Fachgebiet jetzt mal Business, sondern wo man merkt, man hat keine Ahnung. Also ich liebe nichts mehr, als in einen Raum zu kommen, wo Expertinnen und Experten sind und ich merke einfach, ich habe keine Ahnung. Und dann wieder anzufangen, Schüler zu werden und zu merken, okay, ich will auch auf so ein Level kommen und muss erstmal die Basics lernen. Das finde ich super, super spannend. Genauso wie sich höhere Ziele oder Ambitionen zu setzen, das kann man natürlich auch tun. Zum Beispiel jetzt irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich ein paar Unternehmungen, was möchte ich jetzt? Möchte ich mir ein Millionen-Business aufbauen? Aber auch da Gefahr, Achtung, Achtung, du kannst jetzt wieder in die hedonistische Tretmühle gelangen und ich muss dich natürlich fragen, okay, ist das vielleicht wieder nur ein Trick von meinem Verstand, dass er mir erzählen will, ich brauche jetzt noch mehr, um glücklich zu sein. Ich sehe das so mit den höheren Zielen und Ambitionen eher so wie ein Sportler, der Lust hat darauf und die Challenge mag, aber mein Lebensglück ist nicht davon abhängig, dass ich jetzt noch erfolgreicher werde und noch größeren Zielen nachjage, weil das ist auch eine Illusion. Ja, dann liege ich am Lebensende im Sterbebett und denke mir, hätte ich die Zeit eigentlich nur mal für was Sinnvolleres genutzt, als immer nur der Karotte nachzujagen, die ich sowieso nie bekomme. Genau. Dann habe ich den letzten Punkt hier, warum ich Unternehmertum unsexy finde, und das ist das sogenannte Imposter-Syndrom oder zu Deutsch Hochstapler-Syndrom. Das bedeutet, ich habe das Gefühl, eigentlich kann ich gar nichts. Was ist, wenn die anderen rausfinden, dass das alles gar nicht so komplex ist, wie sie denken? Oder, das ist eigentlich alles viel zu einfach. Das ist doch total simpel. Warum macht das nicht jeder? Und spannenderweise leiden unter dem Hochstapler-Syndrom oft Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die sehr smart sind. Das heißt, je kompetenter sie sind, habe ich das Gefühl, desto mehr fühlen sie sich wie Hochstapler. Und auf der anderen Seite gibt es ja den sogenannten Dunning-Krüger-Effekt. Und der besagt ja, je inkompetenter jemand ist, desto mehr denkt die Person, sie hätte alles verstanden. Das ist ja auch was, das lernt man auch erst mit dem Alter, habe ich das Gefühl. Also als 20-Jähriger dachte ich, da wo ich bin, ist vorne. Ich hätte die Welt verstanden, ich hätte alles gecheckt. Und je älter ich wurde, und jetzt so mit, ich glaube, in meinem Alter sagt man schon Mitte, Ende 30. Naja, wahrscheinlich schon Ende 30. Jetzt mit Ende 30 habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung vom Leben. Ich habe gar keine Ahnung vom Business. Ich habe eigentlich von nichts eine Ahnung. Aber da kickt so ein bisschen das Imposter-Syndrom rein, weil ich natürlich selber nicht mehr weiß, was ich schon alles weiß, weil es mein Selbstverständnis geworden ist. Und damit relativiere ich meine eigenen Leistungen. Und das sehe ich sehr, sehr häufig in meinem Umfeld, weil man irgendwann vergisst, was man da sich alles angeeignet und schon aufgebaut hat. Und das ist echt was darunter leidet, kann man sehr, sehr viel sehr stark leiden unter dem Hochstapler-Syndrom, weil man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, man hätte es gar nicht drauf. Und da hilft es mir persönlich immer, sich die eigenen Ergebnisse anzuschauen. Das heißt, mal wirklich in der Ruhe darauf zu blicken, was habe ich hier eigentlich erschaffen? Und sich mit seinem vergangenen Ich zu vergleichen und nicht mit einem Ideal-Ich in der Zukunft. Also mal zu schauen, was hat sich geändert verändert in den letzten 5 Jahren? Wie hat sich mein Leben verändert? Das Leben meiner Kunden, meiner Mitarbeiterinnen? Wie sieht auch die finanzielle Entwicklung aus? Und da hilft zum Beispiel auch Journalen, also generell so ein kontemplativer Prozess des In-sich-Gehens, in die Stille gehen, des Zurückblickens. Und Schreiben kann da helfen. Jetzt zum Beispiel im Stile des Journals, aber auch eine Meditation ist ja ein Prozess, um in diese innere Welt zu gehen, um mal nochmal so, einfach ins Fühlen zu gehen. Dann eine meiner Lösungen war auch, mehr Kontakt mit Nicht-Unternehmern zu haben, Weil in der Unternehmerwelt, wenn ich nur Unternehmer in meinem Kreis habe, dann klar, dann hat man oft auch noch diesen Vergleich und man vergleicht sich oft ja nach oben anstatt nach unten. Das heißt, man schaut sich wieder die Erfolgreicheren an und denkt, oh, ich habe eigentlich gar nichts drauf. Der hat 50.000 Mitarbeiter und 7 Millionen Monatsumsatz. Und dann ist es wieder sehr, sehr gefährlich. Das heißt, ich mixe meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis auch sehr, sehr bewusst, indem ich sage, ich möchte so viele Perspektiven wie möglich haben und die bekomme ich nicht, wenn ich Unternehmerinzest betreibe, sondern ich brauche auch Menschen, die ganz normal arbeiten, als Angestellte, die auch vielleicht selbstständig sind, Selbstständige mit Team, Beamte. Also da ist alles dabei, um halt einfach zu merken, okay, wie ist so deren Welt, was sind deren Ansichten, was ist deren Realität? Und damit kann ich auch wieder anders auf das schauen, was ich gemacht habe, um jetzt klar zu werden, das, was ich habe, ist vielleicht nicht selbstverständlich. Weil ich merke dann immer, oh wow, die Zeit, die ich habe, die Freiheit, die ich habe, örtlich, zeitlich, finanziell, persönlich, die ist gar nicht normal. Und das merke ich aber ja erst, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht diese Freiheit haben. Und das sind nun mal gerade im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich 95% der Menschen. Weil, wenn nicht sogar noch mehr, weil der Großteil, selbst wenn sie nachher selbstständig sind und auch selbstständig mit Team, sind Hustler. Das sind die fleißigen Arbeitsbienchen. Und da zähle ich mich einfach nicht zu. Und ja, deswegen hilft es mir immer, mich nicht nur mit den Menschen zu umgeben, die so ähnlich sind wie ich, sondern eben auch mit Menschen, die anders sind als ich. Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich würden wir davon profitieren, wenn wir allgemein wieder mehr zueinander finden, egal, unabhängig davon, was wir glauben, denken, tun, sondern einfach offen zu sein dafür, dass ich von jedem Menschen was lernen kann und dass diese Menschen mir auch eine gute Perspektive geben können oder auch ein Spiegel sein können, um zu sehen, was ich eigentlich habe und was ich nicht habe. Dann sich das Risiko auch mal bewusst machen. Das Risiko, was man trägt als Unternehmerin, Unternehmer, Mitarbeiterverantwortung, das Ernähren von Familien, das Haftungsrisiko, wenn man irgendwas falsch macht, vielleicht eine fehlende Altersvorsorge, für seine Kunden da sein zu müssen. Also wer Business macht, weiß ganz genau, dass es nicht immer ganz einfach ist und dass man schon viele Risiken auch trägt. Und damit muss man erstmal umgehen können. Und wenn man sich dessen bewusst macht, hey, dafür, dass ich so viele Risiken trage, darf ich mich zum Beispiel auch belohnen, dann fühle ich mich gar nicht wie ein Hochstapler, sondern sage, ich habe es verdient und es ist nicht leicht. Weil ich finde, es ist nicht leicht, so einen extravaganten, extraordinären Lebensstil zu leben. Und für mich ist Unternehmertum einer der verrücktesten Lebensstile, die es eigentlich gibt, weil man einfach so viele Dinge anders macht, als einem das in der Schule, in der Ausbildung, in der Universität eingebläut wird und man die ganze Zeit gegen den Strom schwimmt, gefühlt. Und dann muss man sich einfach klar machen, okay, dafür, dass ich das alles aushalte und diese Risiken auf mich nehme, habe ich es ja auch verdient, entlohnt zu werden. Und dann ist es auch krass, dass ich das mache. Also sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich finde es eigentlich krass, dass ich mich dem stelle, dass ich mich nicht einfach entscheide, ja, mit dem Strom zu schwimmen wie die meisten und einen Job mache, der mir nicht gefällt und das einfach so hinnehme und eine gläserne Einkommensdecke habe, weil ich werde nie mehr verdienen als mein Chef und ja, 40-Stunden-Woche und 4 Wochen Urlaub und keine Ahnung, 13. Gehalt und die Welt ist in Ordnung. Fair enough, wenn du das fühlst und sagst, das ist deins, finde ich super. Aber du wirst vermutlich hier zuhören, weil du genau das, ja, weil du das nicht willst und weil du mehr möchtest und was anderes möchtest. Und wer leben will, wie kaum jemand lebt, muss bereit sein, kurz so zu leben, wie kaum jemand leben will. Weil das Ding ist halt einfach, gerade die ersten Jahre sind hart, sind schwer in der Selbstständigkeit mit Team. Es wird besser, also wenn du noch am Anfang bist, ich kann dir sagen, es wird besser, aber auch nur, wenn du dich entscheidest, dass es besser wird. Wenn du dich entscheidest, weiterhin im Leiden zu bleiben, im Stress, im Hustle, weil das irgendeinen Vorteil für dich hat, ja, sekundärer Gewinn, kann ich dir sagen, dann wird es nicht besser. Dann wirst du im Stress bleiben, wenn das dein Modus operandi ist. Aber wenn du bereit bist, auch anzunehmen, dass es leicht sein darf, dann kann es auch leicht werden. Und bis dahin, der Hustle, das Risiko, die Unruhe gehören vielleicht sogar dazu, aber alles wird besser. Alright, das war die heutige Folge, Teil 2, warum Unternehmertum unsexy ist. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn das sicherlich nicht, wie gesagt, auch diese Folge hier nicht die beliebteste Folge wird, aber das ist okay. Weil das auch nicht mein Ansinnen ist. Ich bin durch für heute. Freue mich natürlich, wenn du mal auf sascha-boampong.de vorbeiguckst. Da habe ich einen Newsletter, kannst dich eintragen. Verlinke ich auch in den Shownotes. Warum? Aktuell poste ich relativ viele Frameworks, die ich nutze. Das heißt, das sind ja ganz einfache Konzepte. und ich mache so ein Screen Recording, ich nehme also meinen Bildschirm auf und mich siehst du auch mit Kamerabild und ich kommentiere so ein bisschen, welche Frameworks ich nutze, zum Beispiel zum Thema Delegieren oder auch ja, im Bereich Marketing, einfach so ein bisschen die einfachen Konzepte, die mir auch geholfen haben und heute noch helfen, überhaupt den Überblick zu behalten als Unternehmerin, aber auch als Selbstständige und Selbstständige mit Team, super wichtig. Also es ist jetzt nicht, sind nicht nur Unternehmer-Frameworks. Genau, das mache ich und ich teile natürlich auch zwischendurch mal persönliche Gedanken. Jetzt gerade ist es sehr, sehr businesslastig, aber auch das ändert sich wieder. Genau, wenn du da mehr erfahren willst oder auch allgemein, was hier so für Projekte noch kommen sollten, Produkte, falls es irgendwann mal welche geben sollte, dann trag dich ein, sascha.bohrenpong.de/newsletter. Wenn du sagst, nee, Sascha, habe ich gar keinen Bock drauf, krieg schon genug Mails, kann ich dir A sagen, meine Mails sind besser. Ja, sage ich jetzt hier einfach mal ganz mit breiter Brust. Und B, ich kann es aber auch verstehen, wenn du nicht einträgst und sagst, will ich nicht, dann ist das genauso okay. Hier wird niemand gezwungen und ja, genau. Alles kann, nichts muss. Und jetzt verabschiede ich mich. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö, genau. Du kannst die Podcast-Folge teilen mit Menschen, wo du denkst, die könnten davon profitieren. Bewerten. Bei Spotify freue ich mich sehr. Ich guck mal, wie viele Bewertungen ich schon habe, weil ich bin echt immer super überrascht und dankbar, wie viele von euch diesen Podcast hier bewertet haben. Dafür tausend Dank. Das waren oder sind 163 Menschen. Also tausend Dank an alle 163 Bewerter. 5,0 Sterne insgesamt oder durchschnittlich. So muss man es, glaube ich, korrekt formulieren. Genau, und auf Apple Podcast, da kannst du sogar Textbewertung dalassen. Die letzte ist vom Oktober 23, ist also ein bisschen her. Wenn du also mal denkst, Mensch, könnte ich auch mal machen, würde ich mich sehr freuen. Die letzte war die gute Marion Schwenne. Grüße Marion und danke nochmal. Habe ich auch vorgelesen. Ich lese alle Bewertungen vor, wenn sie schriftlich sind. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen. Das vielleicht nur an dieser Stelle, dass du diese Reichweite hier nutzen kannst. Überleg mal, du müsstest hier einen Werbeplatz kaufen. Was ich dafür nehmen würde. Und du kannst einfach mit einer Bewertung kostenlos hier quasi einen Werbeplatz kaufen. Aber nun gut, man kann den Menschen mit Gewalt alles nehmen, aber nicht alles geben. So, jetzt mache ich die Laden zu, sagt tschüss, tausend Dank. Wir hören uns in einer der nächsten Folge von Grow and Scale. Stressfreie, koffeinfreie, unternehmerische Grüße hier von der verschneiten Ostsee, Mittwoch, 17. Januar 2024. Ich bin raus.